Einen wunderschönen guten Tag und ein kräftiges herzlich willkommen zu einer nächsten Folge des Lokschuppens, dem Podcast des SSV Lok Bernau. Ihr merkt es an den Abständen zwischen den Episoden, es ist bei der Lok gerade mächtig was los. Viele Dinge werden angeschoben und umgesetzt und so bleibt leider nicht immer allzu viel Zeit für den Podcast. Aber trotzdem danke, 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 dass ihr da Verständnis habt und vor allem jetzt hier auch wieder am Start seid und reinhört. Ich freue mich riesig, dass wir mit Max The Rock Rockmann, unseren Kapitän der ersten Herren, am Mikro haben. Viel Spaß euch an den Endgeräten und ab jetzt heißt es wieder auf die Ohren, fertig, los! Hallo, lieber Max, herzlich willkommen zum Lokschuppen, zum Podcast des SSV Lok Bernau. Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein. Hallo, grüß dich.
Ja, cool. Also wie im Training oder im Spiel wollen wir uns auch im Podcast ein bisschen warm machen. Deswegen, bevor es die intimen Fragen gibt, erstmal so ein bisschen leichte Kost für dich zum Warmwerden. Du bist ja schon eine ganze Weile im Basketball unterwegs und bist viel rumgekommen. Welcher Mitspieler hat dich denn bis jetzt so am meisten beeindruckt, den du hattest und ja, warum?
Da gibt es, glaube ich, gar keinen, den ich irgendwie explizit nennen kann oder möchte. Es waren immer so die Spieler eigentlich. Also es gibt zwei Sorten von Spielern, die mich beeindruckt haben. Zum einen die, die hochprofessionell sind, die wirklich jedes Training eine halbe Stunde vorher da sind, eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde länger bleiben und noch arbeiten, sei es Stretching, beim Wurf, was auch immer. Solche Spieler. Und auf der anderen Seite haben mich Spieler beeindruckt, die einfach gar nichts machen, nicht trainieren oder so ein bisschen rumdaddeln und dann aber, wenn Spieltag ist, 110% ihre Leistung bringen und das immer abrufen können. Also diese zwei Spielertypen haben mich schon immer echt beeindruckt. Ich bin natürlich auch, ich sehe mich eher als den ersten Part,
Okay.
aber
Wollte ich gerade fragen, wer bist du?
ja, nee, ich bin schon immer eher einer gewesen, der ein bisschen mehr gemacht hat, gerade am Anfang meiner Laufbahn, aber ja, der andere Teil war auf jeden Fall auch beeindruckend.
Ich frage mich dann immer, was würde denn aus den Leuten werden, ne, die im zweiten Teil beschrieben sind, wenn die richtig an sich arbeiten würden, ne? Ob es
Ja.
überhaupt ginge, also ob die überhaupt den Fortschritt machen würden oder ob die sowieso schon an ihrem Zenit sind und
Ja, sehr gute Frage.
also ist auf jeden Fall spannend, ja. Nee, und wenn du jetzt dir einen Spieler aussuchen würdest, den es jetzt gerade so auf der Welt gibt, also aktiv und gerne auch nicht mehr aktiv, mit wem würdest du dann gerne in einem Team spielen? Kann auch
Ich
international
werde
sein.
hoffentlich bald in Altherrenmannschaften mit all meinen alten Jungs von früher zusammenspielen, mit Nils Giffey, Andy Seifert, wie sie alle heißen, die jetzt ja auch in den finalen Zügen ihrer Karrieren sind. Und dann werden wir alle zusammen nochmal hoffentlich irgendwie irgendeine Altherrentruppe zusammenkriegen und da dann in einer Mannschaft spielen. Das sind die Jungs, mit denen ich zusammenspielen würde. Und wenn wir dann noch einen Paul Pierce dazu kriegen könnten, würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Viele kennen Paul Pierce wahrscheinlich noch. Spielt ja auch nicht mehr. Das war so, als ich aufgewachsen bin, so mein absoluter Lieblingsspieler. Den würde ich dann natürlich auch noch mit dazu nehmen.
Ach cool, ja, hört sich gut an. Ich bin gespannt, die alte Herrentruppe in Anführungsstrichen, was ihr dann reisen werdet. Also wenn ihr nicht deutscher Meister werdet, dann weiß ich es nicht, ne? Also die Namen, die du genannt hast, bist ja mit einem tollen Jahrgang groß geworden, ne? Auch alles nicht nur gute Basketballer, sondern auch einfach auch tolle Menschen. Und das ist
Absolut.
natürlich was ganz Besonderes, ne? Ja,
Absolut.
und ja, du hast ja schon an deinem Namen gerade auch schon gesagt und an der Vergangenheit oder mit den Spielern, die du zusammen sein willst. Du bist jetzt mit 34 schon ja ein gestandener Mann, ein gestandener Basketballer. Wie ist denn das kleine Mäxchen denn zum Basketball gekommen? Also hast du gleich mit Basketball angefangen oder gab es da so ein paar Umwege zum orangenen Leder?
Tatsächlich wollte ich früher nicht Basketball spielen. Ich wollte immer Fußball spielen. Mein Vater hat in der Jugend Fußball gespielt, war wohl auch recht gut, wie er gesagt hat. Und Fußball war immer so mein Ding, so wie viele halt in Deutschland, ne? Und aber meine Eltern haben mir schon früh gesagt, ey, du hast ziemlich große Füße. Vollspannschießen ist damit schwierig. Und irgendwann war dann, ich glaube, in der Grundschule war das, hatte ich einen Mitschüler, der war bei irgendeinem Basketball halt, BBC Berlin war das damals. Und habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich hatte es so ein bisschen im Hinterkopf, da meine Eltern haben gesagt, ja, probier mal Basketball. Dann bin ich hingegangen und dann hat es mir gefallen. Ich kam auch recht gut gleich damit klar und dann habe ich die Anfangszeit Fußball und Basketball im Verein gemacht und dann ging es aber recht schnell zum Basketball nur noch und dann war nur noch Basketball von morgens bis abends im Prinzip. Genau, das war mit, ich glaube, ich habe mit 10 angefangen.
Und sind denn deine Eltern auch so groß? Also, dass du auch große Eltern hast, weil du bist ja auch knapp 2 Metern.
Ja, mein Vater ist 1,90 und meine Mutter ist, glaube ich, so 1,73, 74, 75, irgendwas so um den Dreh. Also schon leicht über dem Durchschnitt beide auf jeden Fall.
Und dann hast du ja beim BBC angefangen, ne? Und dann ging ja aber die Mascherini, Tussli los, ne? Jugendnationalmannschaften und also die ganzen Sachen, dann nachher eine Alba-Jugend. Wie hast du das so wahrgenommen jetzt als Erwachsener? Hast du manchmal so das Gefühl, du hast so viel Zeit in Basketballhallen verbracht und hast eventuell was verpasst?
Auf gar keinen Fall, nö. Weil ich bin extrem dankbar dafür, dass es so war, dass meine Jugend so war, weil auch in der Jugend sind wir durch die Welt getourt. Hatten Turniere in Europa. Ich hatte sogar ein Turnier in Taiwan damals mit so einer Berliner IBBA damals, gab es ja damals noch, und der Basketballakademie da. Für mich gab es auch nichts anderes. Basketball und meine Freunde natürlich, aber dadurch, dass alle meine besten Freunde auch alle da mit dabei waren, war ein Traum. Bin ich extrem dankbar dafür, dass das so war.
Ja, nee, Basketball hat schon eine Menge gegeben, ne? Du hast es ja jetzt gerade auch beschrieben, das Rumreisen schon in der Jugend. Das hat sich ja bei dir auch so ein bisschen auch im Erwachsenenalter fortgeführt, ne? Du hast jetzt Profivereine, 7 Profivereine gehabt, wo du gespielt hast. Hat sich das so schon von Anfang an etabliert, dass du viele Sachen einfach sehen möchtest, dass du viele Sachen erleben willst, dass du eher so ein Wandervogel bist und einfach Bock hast auf Herausforderungen? Oder wie ist das so in deiner Karriere passiert?
Ich würde sagen, dass ich am Anfang meiner Laufbahn, also als ich vom College zurückkam, mit, ich weiß nicht, 22, 23 war ich, noch sehr ungeduldig war. Und ich glaube, daher war es geschuldet, dass gerade in der Anfangszeit ich verschiedene oder viele verschiedene Vereine hatte, weil ich immer das nächstbessere wollte, ohne mal mir wirklich die Zeit gegeben zu haben, mich zu entwickeln, mal so in so einem Verein für mehrere Jahre, weil ich glaube, das macht einen großen Unterschied aus, wenn man eine längere Zeit am gleichen Ort ist, mit den gleichen Trainer, mit dem gleichen Mann, mit der gleichen Mannschaft dann. Und das war am Anfang meiner Laufbahn nicht so, da war ich ungeduldig. Das kann ich jetzt im Nachhinein definitiv so sagen. Und zum Ende hin bin ich dann auch länger in den jeweiligen Vereinen geblieben und habe mich dann auch sehr wohl gefühlt. Aber ich würde mich jetzt trotzdem nicht als Wandervogel bezeichnen. Nee. Es war einfach Ungeduld am Anfang. Und genau.
Ja, cool. Was reizt dich an Bernau, das Engagement? Du bist jetzt in der 2. Saison jetzt bei Lok. Worauf hattest du da Bock? Bock auf die Lok?
Na, bei mir war es ja so, ich wollte wieder in Berlin sein. Das war ein großer Punkt. Ich meine, auch als ich in Wolmirstedt gespielt habe, war ich größtenteils in Berlin, habe ich in Berlin gelebt. Aber bei Lok war dann für mich so der nächste Schritt. Zum einen, weil sie mir die Möglichkeit gegeben haben, als Trainer zu arbeiten, als Jugendtrainer, und mich da enorm unterstützt haben. Und zum anderen aber auch, weil es ein geiles Projekt ist, so, ne? Da ist jetzt eine große Aufbruchsstimmung gerade im Verein. Und Bernau war immer da im Berliner Raum, aber es war immer so, ja, Bernau ist so am Anfang meiner Zeit, als ich in der Alba-Jugend und so war Bernau so die Mannschaft, die mal in der Regio war, mal waren sie in der Pro B oder zweiten Liga damals. Jetzt merkt man aber bei Bernau so in den letzten Jahren, okay, da ist mehr, die wollen mehr, so, ne? Und ich meine, da wird jetzt die Halle gebaut, die hoffentlich bald dann fertig ist. Da ist einfach Feuer drin, sage ich mal, im Verein, ne? Der Verein möchte wachsen, der Verein möchte sich weiterentwickeln und das ist sehr schön zu sehen und sowas ist immer cool, wenn man da in welcher Form auch immer ein Teil von sein kann. Und das war sicherlich auch ein Punkt, warum Bernau für mich sehr attraktiv war, definitiv. Neben der Heimat natürlich und dem Trainer sein.
Cool, ja, und du bist ja jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Teil auch der Mannschaft. Du warst in der letzten Saison ein wichtiger Teil. Ich erinnere mich an die Playdowns, wo es ganz wichtig war, dass du mit deiner Erfahrung dort der jungen Mannschaft geholfen hast, die schwierige Zeit zu überstehen. Aber auch jetzt als Mannschaftskapitän, ne, in dieser Saison, nachdem Dan Opland ja jetzt Co-Trainer geworden ist und er die Trainerlaufbahn eingeschlagen hat. Was macht denn für dich einen guten Kapitän aus? Du, das ist ja nicht das erste Mal, dass du dieses Amt trägst. Du hast ja auch schon in anderen Mannschaften, warst du ja schon Mannschaftskapitän. Was ist denn so deine Aufgabe und was macht einen guten Kapitän aus?
Ich würde sagen, einen guten Kapitän macht aus, dass er so ein gutes Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft ist, aber auch innerhalb der Mannschaft ein gutes Standing hat, einfach indem er mit vielen Spielern redet, sich, und da geht es gar nicht nur um Basketball, sondern um alles so, dass man so ein offenes Ohr für die Leute hat, für die Mitglieder in dem Team. Und ich glaube, ein guter Kapitän muss auch mal laut werden. Also wenn Training mal Larifari ist, dann muss man auch mal den Mund aufmachen. Das ist bei uns zum Glück, ich glaube, ich war einmal laut dieses Jahr, wo wir so ein bisschen rumgeeiert haben, sag ich mal. Aber das ist, ich meine, die Trainer sind dann auch laut, aber so haben wir dann halt drei laute Stimmen. Ja, aber ich glaube, so Bindeglied zwischen Coach und Mannschaft ist so das die Hauptaufgabe eines Kapitäns. So. Ja.
Ja, und Thema Laut und Emotionen, Energie. Ich meine, ihr habt ja mit Raphael, habt ihr ja auch einen, der auch sehr viel Energie reinbringt und auch im Training. Ich durfte ja schon ein, zwei Trainingseinheiten mir mal anschauen. Also ich mag das ja total, diese kurzen, knackigen Trainingseinheiten, die aber von
Ja.
Anfang bis Ende höchste Intensität haben, ne? Also es macht
Absolut.
wirklich auch Spaß zuzugucken und also ich sehe auch, dass ihr daran Spaß habt und dass ihr Bock drauf habt, ne? Also
Definitiv, definitiv. Rafa ist sogar einer, den muss man dann immer mal ein bisschen bremsen auch so, ne? Da ist dann manchmal ein bisschen too much, sage ich mal. Und da ist dann vielleicht auch mal meine Aufgabe, dass ich auf ihn zugehe, hey, mal ein bisschen Piano jetzt so, ne? Das ist ein bisschen zu viel. Aber nee, das ist super so. Das kurze, knackige Trainingseinheiten definitiv ist, bin ich auch davon überzeugt, dass das uns gut tut.
Ja, ich habe auch, als wir im Auswärtsspiel mit waren oder ich mitfahren durfte nach Wolmirstedt, das fand ich auch sehr spannend, dich da auch zu beobachten, wie du, sag mal, auf der Hinfahrt bei den Coaches gesessen hast, ne, mit denen so ein bisschen gequatscht hast, auf der Rückfahrt dich immer wieder zu anderen Spielern gesetzt hast, mit denen gequatscht hast und hier mal einen Klaps auf den Po und da mal kurz einen kleinen Knuffer. Also, ne, es war schön mit anzusehen und es ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, ne, dass wir da auch dich als erfahrenen Spieler haben, der da das Team so zusammenhält, weil wir haben ja auch so viele, ne, Spieler, die noch NBBL spielen oder das
Ja.
erste Jahr wie Isaiah in Europa überhaupt sind, ne? Was ja
Ja,
auch
ja.
schwierig ist, ne? Ganz andere, neue Sprache, neues Umfeld, neue Gesellschaft.
Ja, klar, aber der hat sich echt gut eingefunden, muss sagen. Ein toller Typ, ist ein sehr offener. Also ich meine, in seiner Kommunikation und in seiner Art sehr offener Typ, freundlicher Typ, so ich mag ihn echt gern, witziger Typ auch, ne? Er und Rafa zusammen sind echt eine witzige Combo, muss man sagen. Und ich meine, der Dritte in deren Bunde ist Pat und er ist ein komplettes Gegenteil. Pat ist eher so wie ich, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetteter, will ich schon mal sagen, aber Pat ist halt auch schon ein bisschen älter, ne? Pat ist der zweitälteste mit 27. Was auch nochmal deutlich jünger ist als ich, aber dennoch. Und dann Rafa und Isaiah sind so ein bisschen die Quatschköpfe, die halt, ja, das ist eine gute Kombo.
Irgendwann möchte ich mal, die wohnen ja zusammen in einer WG, ne, bei uns in Bernau. Ich würde ganz gerne einfach mal hingucken, wie die Wohnung aussieht,
Ja,
wie
weiß
die
gar nicht,
das organisieren.
ob man das will oder nicht, aber wäre sicher mal interessant zu sehen.
Interessant wäre es auf jeden Fall mal. Ja,
Ohne
nee, aber die
Frage.
sind beide schon wirklich toll. Also es war ja dieses Jahr sowieso auch gut gescoutet von den Coaches und ein guter
Voll.
Zusammenhalt auch vom Team her, ne? Sie haben ja auch alle
Voll.
eingeschlagen, jeder hat seine Rolle soweit erkannt, ne? Klar, mit Höhen und Tiefen, so wie immer und überall und mit vielleicht kleinen Verletzungen, aber so grundsätzlich ja, ein tolles Team, was Spaß macht
Absolut,
zuzugucken.
absolut, finde ich auch.
Ja, also du atmest und lebst ja auch Basketball, was schon gesagt, eigentlich seit deiner Kindheit. Jetzt langsam wirst du ein bisschen älter, was das Spielen angeht. Du wolltest in die Trainerschiene rein. Du bist jetzt das zweite Jahr Jugendtrainer bei Lok. Was sind so deine ersten Learnings nach den ersten 2 Jahren an der Seitenlinie?
Mein größtes Learning sozusagen war die Art der Kommunikation. Das wurde mir auch schon von anderen Trainern gesagt, als ehemaliger Profi oder Spieler auf höherem Niveau geht man ganz anders davon aus, dass Leute oder Kinder in dem Fall das verstehen, was du sagst. Und ich habe dann, weiß ich noch, in meinen ersten Trainingseinheiten da Fachtermini benutzt und gesagt, ja, los, ja, okay, jetzt macht mal, go. Und dann standen die Jungs da und haben mich angeguckt wie ein Auto. Und dann habe ich so gemeint, oh, okay, muss ich irgendwie einen Weg finden, das erstmal alles viel doller zu vereinfachen. Und dann aber auch das, was ich letztendlich möchte, zu verbalisieren und dann aber auch vorzumachen. Und das war ein sehr großes Learning, dass da Kommunikation auf einem ganz anderen Level stattfinden muss. Und ich glaube, das habe ich aber dann recht gut hingekriegt. Die Jungs, die verstehen, was ich von ihnen möchte. Ich habe es natürlich alles ein bisschen vereinfacht, weil ich sie auch nicht überfordern möchte. Und ich glaube, ich überfordere sie manchmal auch noch, weil ich dann in meinem Kopf schon wieder viel weiter denke. Und aber die Jungs noch nicht so weit sind. Aber sie ziehen super mit und verstehen das, was ich von ihnen will. Und wenn sie was nicht verstehen, dann liegt das eher an mir, weil ich einfach vom Kopf her viel zu weit denke schon wieder so, ne? Aber nee, macht mega Spaß und bin froh, dass ich das machen kann, absolut.
Und du siehst dich auch perspektivisch an der Seitenlinie eher als im
Absolut.
Management oder eher außerhalb des Sports, sondern schon irgendwie im Trainergeschäft.
Also ohne Sport geht es bei mir nicht, wird es bei mir wahrscheinlich nie gehen. Ich sehe mich voll im Trainergeschäft. Ich glaube, liegt mir. Meine Mutter sagt mir das schon seit 10 Jahren, dass ich eigentlich Trainer sein sollte.
Du musst auf deine Mama hören, Mensch. Du musst
Ja,
auf deine Mama
genau.
hören.
So wie meine Mutter damals gesagt hat, geh mal zum Basketball,
Genau.
sagt sie jetzt, ja, sei mal Trainer.
Deine Mutter ist die Beste.
Die weiß schon Bescheid, genau. Nee, so definitiv Trainer, aber auch so Scouting in der Funktion. Ich meine, das gehört auch zum Coach sein dazu, ne? Du musst ja Gegner scouten und sowas, aber ich meine auch, keine Ahnung, ich bin dadurch, dass ich selber im College war und da noch ein solides Netzwerk in Richtung USA habe, Leuten von hier helfen, ans College zu gehen zum Beispiel, ne? Jungs, es kam auch in den letzten Jahren, kamen immer wieder Jungs zu mir und meinten, hey Max, wie sieht's denn aus? Kennst du da jemanden? Und ich würde auch gerne ans College, wie war denn das bei dir? Und ich hatte damals auch das Glück, dass ich mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet habe. Und damals war ein Johannes Herber zum Beispiel bei Alba Berlin, wo ich ja dann bei den Profis mittrainiert hatte, dem ich damals gesagt habe, hey Joe, ich möchte auch Bock aufs College. So, ne? Und dann hat er seine alten Coaches da drüben kontaktiert. Und so eine Funktion würde ich mir auch vorstellen können, ne? Irgendwie den Jungs hier dann helfen, ihren Traum zu leben da drüben, weil es war damals für mich ein Traum. Ich war dankbar, dass ich es machen konnte. Wenn ich das jetzt so zurückgeben könnte, in welcher Form auch immer, dann würde mich das auch glücklich machen. Aber hauptsächlich sehe ich mich als Trainer, definitiv. Also ich möchte Trainer sein. Ich beschäftige mich jetzt tagsüber enorm viel damit, gucke extrem viel Basketball, gucke Coach Clinics, all sowas. Also ich beschäftige mich, rede mit vielen Coaches weltweit teilweise, weil ich ein paar Freunde habe, die auch international unterwegs sind und versuche einfach so viel aufzuschnappen wie möglich. Rede mit Davide, mit Dan auf den Auswärtsfahrten, kriege ich da mal ein bisschen was mit, wie die beiden funktionieren. Habe mit den Alba-Coaches schon sprechen können, so das ist davon, da profitiere ich auch davon, dass ich bei Bernau bin, dass ich da Zugang zu habe, ne? Weil das ist definitiv das, was ich machen möchte.
Ja, cool. Ja, die Erfahrung hast du ja gesagt, die Erfahrung in den USA hat dich ja auch geprägt, ne? Und du fährst jetzt immer noch regelmäßig im Sommer immer noch mal rüber, ne? Also du hast ja da auch Kontakt oder wie ist das?
Regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen. Letzten Sommer war ich aber mal wieder in Los Angeles, habe da auch Coaches getroffen von Universitäten. Dann einer meiner ehemaligen Mitspieler, mit dem ich am College war, ist mittlerweile einer der besten Personal Coaches in der NBA, sage ich mal, so Skill and Development Coaches. Der trainiert Jungs wie Kyrie Irving, Trae Young, das sind so seine Hauptklienten, Carmelo Anthony. Mit den Jungs trainiert er jetzt. Und den habe ich im Sommer auch in LA getroffen, auch mal wieder cool. Und aber jetzt aktuell ist es noch nicht regelmäßig, dass ich rüberfahre. Ich war sonst den Sommer immer eher in Richtung Asien. Das war so meine
Okay.
Ecke.
Also es gibt auch ein Leben außerhalb des Basketballs.
Oh
Ich sehe es
ja.
gerade bei dir hinten. Du hast ja auch zwei Gitarren da zu stehen. Was passiert denn bei dir, wenn mal der Basketball ein bisschen ruht?
Gitarre habe ich tatsächlich schon jetzt 2 Monate nicht mehr gespielt. Ich habe während Corona angefangen und war dann recht schnell angefuchst und habe mich auch ganz gut verbessert. Jetzt die letzten 2 Monate habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber ansonsten, ach, mache ich jetzt nichts auf. Ich habe 2 Hunde, mit denen gehe ich gerne spazieren. Habe viele Freunde, mit denen ich mich gerne treffe. Ich lese gerne. Gucke gerne Filme. So, nichts Aufregendes. Reise extrem gerne. Ich bin in der Welt zu Hause, sage ich mal. Reise gern durch die Welt.
Ach cool, ja, nee, super spannend. Kommen wir doch kurz zur aktuellen Saison. Also dein Team, ja, kann ich ja ruhig sagen, dein Team als Kapitän, es ist ja dein Team, zeigt ja großartige Leistung, den Tabellenzweiter, haben jetzt gerade am Wochenende auch wieder einen Arbeitssieg auswärts geschafft, ja, wo du ja auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen hast. Was läuft denn diese Saison besser als in der letzten Saison, wo du ja auch schon mit dabei warst und wo wir ja so ein bisschen am anderen Ende der Nahrungskette waren?
Ich würde sagen, da sind zwei, drei Dinge hauptausschlaggebend. Wie du am Anfang selber schon gesagt hast, gut zusammengescoutete Mannschaft. Ne? Wir haben extrem gute Spieler geholt, die aber auch vom Charakter einfach tipptopp sind, wodurch wir echt ein sehr schönes Teamgefüge haben. Das ist echt, das macht viel aus, meiner Meinung nach. Dann ist unser Spielstil ist schneller geworden, habe ich das Gefühl. Wir spielen schneller, wir wollen aggressiv. Wir wollten letztes Jahr auch aggressiv verteidigen, haben wir teilweise auch. Aber ich glaube, unser Umschalten in die Transition, in Fast Break, ist dieses Jahr einfach deutlich effektiver, sage ich mal. Wir forcieren das viel mehr. Dann ist es teilweise auch mal ein schlechterer Wurf. Aber wir spielen schnell und ich glaube, dadurch, dass wir dann auch tief besetzt sind, kommen viele Gegner in unserer Liga nicht damit klar. Wir können halt durchrotieren und das Niveau bleibt immer relativ hoch und das Tempo bleibt aber auch vor allem hoch. Und ich glaube, alle Spiele, die bei uns so ein bisschen knapper gestaltet wurden, waren die Spiele letztendlich, wo wir nicht so richtig schnell gespielt haben, nicht unser Spiel gespielt haben. Unser Ziel ist, auf jeden Fall mehr auf den Korb zu werfen als der Gegner. Das haben wir jetzt gegen Schwelm zum Beispiel, glaube ich, auch nicht gemacht. Da haben wir relativ wenig Würfe genommen für unser Verhältnis. Und ich glaube, dass diese hohe Pace, die wir laufen, ein extremer Vorteil ist mit dem tiefen Kader, den wir haben. Und als dritten Punkt muss man aber auch sagen, dass in meinen Augen die Pro B ein bisschen schwächer geworden ist. Weil wenn man mal bedenkt, Münster und Düsseldorf sind jetzt beide in der Pro A. Dafür haben wir zwei Aufsteiger bekommen mit Herford und Na,
Diesen
sag mal,
einer.
Gießen, genau, die jetzt zusammen 3 Siege, glaube ich, bisher haben oder 2 vielleicht zusammen, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall ganz unten sind und dann aber auch Teams wie Wedel, Iserlohn, auch Schwelm, Wolmirstedt teilweise spielen deutlich unter ihrem Niveau, beziehungsweise oder unter dem Niveau, wo sie letztes Jahr waren, in meiner Meinung nach. Und das macht natürlich auch, spielt da auch mit rein, denke ich. Die 3 Punkte, aber ich glaube dennoch, dass wir der Hauptpunkt sind, also einfach wie wir trainieren, wie wir spielen, dass da viele Teams einfach nicht mit klarkommen.
Ja, die
Ja, das ist
Intensität, was
wichtig.
wir vorhin schon hatten, ne? Also nicht nur im
Ja.
Training, sondern auch im Spiel. Also es
Ganz genau.
fetzt halt einfach, ne?
Ganz
Ich meine, du
genau.
warst ja leider am Anfang der Saison so ein bisschen verletzt, auch gerade was den Wurfarm anging, und hast
Ja.
so ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Jetzt am Wochenende gegen Schwelm war ein sehr, sehr gutes Spiel von dir, auch viel Spielzeit bekommen. Ja, wie fühlst du dich gerade so? Ist es soweit okay? Kommst du jetzt wieder besser rein?
Ja, wie du schon gesagt hast, das war echt nervig. Ich hatte die ganze Preseason Probleme mit meinem Wurfarm, also hinten in der Trizepssehne, genau bei der Wurfbewegung, habe immer so ein Stechen gehabt. Dann war das weg. Dann habe ich direkt im Handgelenk auch beim Wurfarm so eine Sehnenscheidenentzündung gehabt, wodurch ich erstmal 2, 3 Wochen komplett raus war. Und dann habe ich wieder konnte ich wieder mit der Mannschaft trainieren und dann ging wieder hinten das beim Trizeps los. Und das hat sich beim Trizeps jetzt wirklich die ersten 3 Monate der Saison gezogen. Und mein Spiel besteht ja nun mal viel auch aus Werfen. Und wenn der Wurf dann nicht geht, weil es weh tut, dann fällt nicht viel rein. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, dass so seit einem Monat circa, das ist noch ganz, ganz selten, dass ich da diese Schmerzen habe. Ich mache da jetzt spezielle Übungen für. Und jetzt zuletzt habe ich so langsam wieder meinen Rhythmus gefunden und deswegen bin ich jetzt guter Dinge, dass ich wirklich wieder eine einen richtigen Mehrwert geben kann. Also jetzt mal unabhängig von meiner Erfahrung, die ich ja die ganze Zeit mit reinbringen konnte und auch mit den Jungs reden. Aber jetzt stelle ich auch wieder eine richtige Gefahr auf dem Feld da. Und da bin ich guter Dinge, dass das so weitergeht und ich dann der Mannschaft dann die nötigen Impulse von der Bank bringen kann, geben kann.
Ja, die Saison ist ja noch lang, ne?
Absolut.
Die spannende Phase kommt ja dann jetzt, denn bald auch, wenn die Playoffs dann anfangen. Und ja, das ist doch dann cool, dass dann alle so weit fit sind. Sowieso dieses Jahr finde ich erstaunlich, dass es doch toi 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 auch wenig Verletzungen gibt, ne?
Ja.
Also hatten wir in den Jahren ja auch immer wieder mal, dass wir Verletzungspech hatten. Bis jetzt ist der Kelch an uns vorbeigegangen.
Definitiv, aber das liegt auch viel daran, dass die Jungs wirklich professionell arbeiten. Also so wie ich vorhin von diesen zwei Spielertypen gesprochen habe, so sind bei uns alle der erste Typ, der eine halbe Stunde vorher in der Halle ist, irgendwas macht für seinen Körper und danach auch noch was macht. Und das merkst du da natürlich, ne? Und dann kurze intensive Trainingseinheiten spielen da auch mit rein, das ist keine Überbelastung und dann ist David und Dan sind auch mit den Physiotherapeuten viel im Austausch so und dann wird mal eher ein Spieler früher rausgenommen als später und dadurch merkt man dann das merkt man dann halt darin, dass wir wenige Verletzte haben oder immer mal nur so kleine Wehwehchen. Das gehört dazu, aber da sind wir echt verschont geblieben, ja, definitiv.
Ja, und auch der tiefe Kader, ne, dass dann wirklich 12 bis zum 12. Spieler im Prinzip kaum
Ja.
Bruch kommt, wenn der reinkommt. Ne? Wir haben
Ja.
ja auch Spiele schon gehabt, wo halt dann, sagen wir mal, Platz 8 bis 12 gespielt haben, nachher am Ende und es trotzdem noch
Absolut.
alles gut lief und die Leistungsträger sich mal ausruhen konnten. Den Luxus haben ja nicht alle Mannschaften. Ne? Also das, was du vorhin
Definitiv,
schon erwähnt hast,
definitiv.
den tiefen Kader. Ne?
Das ist ein großer Vorteil, ohne Frage. Ohne Frage.
Ja. Ja, wir haben ja beide mehrere Gemeinsamkeiten. Ja, wir kommen beide aus Berlin, sind ähnlich groß, haben so den gleichen Frisurstil und ja, ernähren uns auch schon eine ganze Weile pflanzenbasiert. Wie sieht es denn da bei dir aus? Wie bist du denn da zur so veganen Ernährung gekommen? Was war denn da so der ausschlaggebende Punkt?
Also ich ernähre mich jetzt seit über 4 Jahren mittlerweile vegan. Davor war ich glaube, ein Jahr mindestens vegetarisch unterwegs. Und für mich der ausschlaggebende, es gibt drei ausschlaggebende Punkte. Der eine ist meine Gesundheit. Also es ist einfach erwiesen, dass pflanzenbasierte Ernährung einfach das Risiko vermindert, an unseren Hauptkrankheiten mit Todesfolge zu erkranken. Herz-Kreislauf-System, Krebs, all solche Sachen. Das war ein Punkt. Dann bin ich schon immer ein riesengroßer Tierfreund gewesen. Also ich mag Tiere einfach und ich habe für mich dann irgendwann beschlossen, dass für mich kein Tier sterben muss, damit ich was zu essen habe, weil es einfach nicht notwendig ist. Das geht dann Hand in Hand mit unserer Natur generell. Ich meine, durch diese extreme Massenproduktion sind halt einfach, leidet halt einfach die Natur, das Klima und da wollte ich halt kein Teil mehr von sein. Und dann habe ich es aber auch im Sport gemerkt. Also ich habe in meiner Zeit, ich habe mich angefangen vegan zu ernähren, da habe ich in Quakenbrück gespielt und da habe ich zu der Zeit 36, 37 Minuten im Schnitt gespielt. Und in der ersten Saison habe ich noch vegetarisch gegessen, also Käse noch. Und den habe ich dann aber während der Saison auch größtenteils weggelassen und habe einfach gemerkt, wie extrem gut es mir damit geht. Also ich habe 36 Minuten gespielt, aber ich hätte auch 50 spielen können. War extrem schnell wieder regeneriert, habe extrem gut geschlafen. Also ich nicht, dass ich vorher irgendwie Einschlafprobleme hatte oder so, aber bin dann doch mal, hat es länger gedauert einzuschlafen und dann am nächsten Morgen war ich so ein bisschen knülle, sag ich mal. Seitdem ich auf einer pflanzenbasierten Ernährung bin, gibt es das für mich nicht mehr. Also ich bin morgens, wenn ich aufwache, bin ich topfit. Also und das habe ich dort in Quakenbrück gemerkt, als ich so viel, ja, was es für positive Auswirkungen auf meine Leistung auch hat. Und genau, und dann habe ich gesagt, ja, dabei bleibe ich jetzt. Und es ist auch nicht schwer, gerade in einer Stadt wie Berlin, aber auch sonst ist es nicht schwer, sich vegan zu ernähren, ganz im Gegenteil.
Und meinst du denn, dass sich die vegane Ernährung im Sport noch weiter ausbreitet? Es ist ja jetzt ja nicht mehr so ein ganz neues Thema. Ich brauche das Gefühl, dass es immer präsenter wird, natürlich auch, aber Gibt es denn da im Basketball noch irgendwie bei dir im Freundesbekanntenkreis, im Umfeld, Leute, die auf den ähnlichen Zug aufgesprungen sind?
Ja, den einen oder anderen gibt es tatsächlich, der zumindest jetzt gar nicht unbedingt 100% vegan, aber zumindest bewusster konsumiert. Und aber es gibt auch im Profisport, also so weltberühmte Sportler, die sich vegan ernähren und halt dadurch auch sagen, hey, dadurch ist meine Leistung besser geworden. So Leute wie Djokovic zum Beispiel im Tennis oder auch Kyrie Irving ist, glaube ich, auch vegan unterwegs. Da gibt's einige NBA-Spieler auch, die das machen. Und ich hoffe, dass die Leute, weil es ist ja immer noch so, das Erste, was ich immer höre, du wahrscheinlich auch, ist, oh, vegan, wie machst du es mit Protein? So.
Man muss
Und
einfach nur dein Bizeps zeigen und sagen, hier, guck mal, hier ist alles
ganz
drin.
genau.
Brokkoli.
So, ne? Und dass so dieses Vegan immer mit Mangelernährung gleichgesetzt wird, was, glaube ich, ein ganz großer Fehler ist, weil ganz im Gegenteil, du kannst damit deinem Körper sehr, sehr viel Gutes tun. Und es gibt ja diese schöne Dokumentation Game Changers, hast du bestimmt auch gesehen. Da geht es ja um Leistungssportler mit veganer Ernährung. Und das zeigt ja auch so ein bisschen. Natürlich muss man mal gucken, wer macht so einen Film, wer macht solche Studien. Da gibt es ja auch immer der seine Studie veröffentlicht, der will sich, der erhofft sich ja davon. Ne? Deswegen muss man sowas natürlich auch mit Vorsicht genießen. Aber dennoch ist es ja erwiesen, wie viel Positives so eine vegane Ernährung auf den Organismus hat. Und deswegen glaube ich, dass da immer mehr Sportler auch offen für sind, sich pflanzenbasiert zu ernähren, definitiv.
Ich finde es auch immer spannend, es einfach mal auszuprobieren, ne? Einfach mal zu gucken,
Ja.
ne, was du sagst, wie reagiert denn der Körper? Und gerade für uns Sportler ist es ja so, dass wir da ja auch ja, unseren Körper auch gut verstehen. Also wir spüren ja schon, wenn es da Veränderungen gibt. Und das ist ja bis bei mir ja auch im 9., 10. Jahr jetzt schon und jetzt auch teilweise jetzt auch mal ein paar Monate auf Rohkost sozusagen unterwegs gewesen. Und da ist auch wirklich nochmal eine Menge passiert. Also, und was richtig oder falsch ist, ja, das will ich mir auch gar nicht anmaßen zu
Ja.
sagen, ne? Aber halt einfach mal selber mal zu probieren und einfach mal zu spüren, was passiert denn mit einem selber. Und das ist ja dann schon ausschlaggebend, ne? Wenn du dich besser fühlst dabei und dann auch noch einen Einfluss auf die Umwelt hast, dann ist es ja super. Und ich meine, es ist ja
Definitiv.
einmal Ernährung, aber du hast ja auch noch andere Themen, mit denen du dich befasst, um auch ein besserer Sportler, ein besserer Mensch zu sein. Das Thema Meditation, Achtsamkeit. Ne, wir haben zusammen auch schon eine Breathwork-Session bei Frank Rosa gemacht, auch letztes Jahr mit dem Team und auch die Coaches jetzt mit Davide und Dan sind ja auch da sehr offen und da gibt es ja auch Routinen bei euch im Training oder Routinen vorm Spiel. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit Thema Meditation, was ja auch so ein schweres Wort ist, so wie vegan?
Definitiv. Also ich habe mega, mega gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich bin selber auch unabhängig von unserer Mannschaft da viel tätig. Morgens nicht, es klappt nicht jeden Morgen. Heute zum Beispiel habe ich es nicht gemacht, aber oft, sage ich mal, nach dem Aufstehen mache ich erstmal 10 Minuten Yoga und meditiere dann nochmal 10 Minuten circa. Also, weil es mir einfach viel Energie gibt, also gerade das Yoga am Anfang erstmal viel Energie erstmal für den Tag. Und dann Meditation ist halt, ach, man ist halt einfach für sich mit seinen Gedanken so, ne? Und das dann einfach, ist einfach in Stille. Das ist nicht so leicht. Und wenn man es nicht regelmäßig macht oder wenn ich es nicht regelmäßig mache, rede da einfach mal von mir, dann merke ich direkt, okay, ich säge wieder ab, so, ne? Man muss, glaube ich, wirklich aktiv, regelmäßig da dabei sein, um wirklich davon auch zu profitieren. Und jetzt bei uns in der Mannschaft, ist es eine Regelmäßigkeit. Wir machen das vor jedem Spiel eine kleine ruhige Runde, nenne ich es mal, eine kleine Meditationsrunde. Und vor dem Abschlusstraining vorm Spiel machen wir auch nochmal so eine kleine Visualisierungsrunde, nenne ich es mal. Es sind immer nur so zwischen 5 und 10 Minuten, immer mal mehr, mal weniger. Und da ist dann auch jeder, wir sitzen in einer Kabine gemeinschaftlich als Mannschaft und sind aber für uns so in unseren Gedanken. Und ich habe mit ein, zwei Jungs habe ich drüber geredet, so die finden es ganz gut, weil auch vorm Spiel man kommt halt nochmal so ein bisschen runter, beruhigt so ein bisschen den Herzschlag, ist alles so ein bisschen, fährt das System so ein bisschen runter, bevor man dann quasi fokussiert das System wieder richtig hochfährt, sozusagen. Und ich finde das eine sehr gute Sache. Habe ich so noch nie gemacht in der Mannschaft. Also ja, ich hatte schon mal Yoga und sowas in einem Verein gemacht. Aber so vor dem Spiel direkt, so hatte ich es noch nie erlebt. So. Und ich glaube aber, das kommt bei uns ganz gut an, bei den Jungs. So. Das habe ich zumindest den Eindruck. Und ja, spielt bei uns eine Rolle.
Ach ja, cool. Ja, ist schon erstaunlich, wie sich das entwickelt, wenn jetzt mal so rückblickend vielleicht 30, 20 Jahre zurück Basketball, da war das wahrscheinlich überhaupt noch gar kein Thema, sich überhaupt erstmal mit Ernährung auseinanderzusetzen und dann auch noch mit Meditation. Was ist das überhaupt, ne? Also das ist
Wobei Phil Jackson das ja mit den Chicago
ja,
Bulls auch
stimmt.
gemacht hat. Der
Großer Vorreiter, ne? Also eigentlich in der Hinsicht, ne?
hat das damals mit denen gemacht und die haben den wahrscheinlich auch angeguckt wie ein Auto wird.
Das ist
Jetzt von
natürlich
mir
Vogel.
her. Aber ich meine, der Erfolg hat ihm damals schon recht gegeben.
Ähnlich wie bei euch jetzt, ne? Also ob man Phil Jackson oder Davide Bottinelli und Dan
Pass
Opland
auf,
ist doch eine Liga.
wenn das hier publik wird, dann macht das jede Mannschaft
Das, dann
nächste
setzt sich
Saison.
das richtig durch, wie das Internet, das sich auch irgendwann mal durchsetzen wird. Ja,
Genau.
Max, du, wir haben jetzt einen Hauptteil gehabt, Warm-up haben wir gemacht. Jetzt kommt leider schon der Cooldown als Profi. Musst du dich langsam ein bisschen regenerieren, vegane Ernährung hin oder her. Eine Abschlussfrage. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen? Da hast du es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wo es sein könnte. Aber wenn du mal so eine Visualisierung machst, mal für dich in der Kabine, in welcher Kabine sitzt oder stehst du denn dann?
Also ich bin in jedem Fall in irgendeiner Kabine, in irgendeiner Basketballhalle, so viel kann ich dir schon sagen, aber mehr auch nicht. Und ich bin auch gar kein Fan von so 10-Jahresplänen oder 5-Jahresplänen. Ich würde sagen, das ist einerseits eine Stärke, andererseits eine Schwäche von mir, dass ich plane selten groß in die Zukunft. Ich bin einer, der darf, ich lebe nach dem Motto, so was, alles passiert aus seinem Grund, so ein bisschen. Und möchte auch gar nicht so weit in die Zukunft planen. Ich weiß, dass ich als Trainer arbeiten möchte und weiß auch, dass ich das machen werde. Und wo das dann sein wird, das weiß nur der liebe Gott, wie man so schön sagt. Keine Ahnung. Aber ich werde in dem Fall im Basketball irgendwie tätig sein. Das weiß ich.
Ja, das ist cool. Das hoffe ich sehr. Und für den Basketball wäre es schön. Und für deine Jungs, mit denen du dann zusammenspielst, ja, Andy Seifert und Co., wäre es ja auch toll. Und da bin ich ganz gespannt, was ihr da rockt und reißt später nachher als Mannschaft.
Ich auch.
Ich muss mal zugucken kommen.
Gerne.
Alles klar, dann danke dir, Max, für das schöne Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest der Saison. Halt die Truppe schön zusammen, tritt ihnen in den
Jawohl.
Arsch, wenn es sein muss, und streiche sie, wenn sie Liebe brauchen. Und
Jawohl.
und wir sehen uns in der Halle. Ja? Mach's
Jawohl.
gut.
Super. Ja.
Bis
Vielen
dann,
Dank. Bis
Max.
dann. Ciao, ciao.
Ciao.